du, glaubst du alles, was dir die Leute erzählen? Ich muss nochmal aufstehen. Glaubst du dem Menschenwort? Vorsicht, ja? Also wir wissen, das ist mitunter sehr gefährlich. Zweite Frage, glaubst du dem Gotteswort? Ja, jetzt nickt ihr schon, das ist was Besseres. Ja, darum geht es heute Morgen. Wir hören auf das Gotteswort. Die Thessalonicher waren ja so Leute, von denen Paulus sagen konnte, ihr habt, darüber reden wir demnächst mal, dieses Wort Gottes nicht als Menschenwort aufgenommen, sondern als das, was es wirklich ist, nämlich als Gotteswort. Und diese Verse hier am Anfang des Briefes, die wir uns jetzt in aller Ruhe so Stück für Stück anschauen wollen, die zeigen uns eine ganz bestimmte Struktur des Verhaltens aus der Erkenntnis dieses Gotteswortes heraus. Es fängt daher an im Vers 2, dass Paulus sagt, wir danken Gott. Wir danken Gott. Warum denn? Für die Thessalonicher, für euch. Weil er diese Thessalonicher, diese Glaubenden sozusagen als Typen, das Wort erkläre ich nachher nochmal, als Typen, als Vorbilder gesetzt oder geschaffen hat. Also der Apostel und seine Mitarbeiter wussten, es war eine ganz frühe Versammlung, der Brief ist geschrieben, 50 Zeitrechnungen ungefähr, da hat es die ja schon gegeben. Also die sind vorher von Paulus sozusagen gegründet worden in Gänsefüßchen. Also ungefähr 15 Jahre nach der Auferstehung Jesu hat diese Versammlung begonnen zu existieren. Und jetzt sagt er, wir danken Gott, dass er das gemacht hat. Ja, warum denn? Wir werden das im Einzelnen noch sehen. Es gibt hier im ersten Kapitel, in den Versen 1 bis 10, gibt es sechs gute Gründe für Paulus zu danken. Er dankt, das ist gleich der nächste Vers, 3, zu dem ich gleich komme, für die Gewirkten des Glaubens, Werke des Glaubens oder Glaubenswerke steht meistens in den Bibeln. Da müssen wir drüber reden, was das ist. Oder Vers 4 über die Auserwählung, auch dafür gibt es Grund zum Danken. Oder Vers 5, die Vermögensmacht des Evangeliums. In den Versen 6 bis 8 geht es ums Vorbild, Vorbildertypen, Lebensbilder, die predigen lauter als Worte. Wir haben eben gehört von dem Bruder Modersohn, der lebt ja jetzt woanders, ne? Aber wir reden immer noch darüber. Also da gibt es gewisse Typen unter den Brüdern, die sozusagen über Jahrzehnte hin oder noch länger, wenn wir die ganze biblische Geschichte betrachten, Jahrhunderte und Jahrtausende ein Zeugnis hinterlassen haben. Da reden wir heute noch von. Also so war auch die Thessalonicher, sagt Paulus. Vers 9 dann die Tatsache, dass sie sich von den Götzen weggewandt haben, hin zu Gott. Auch dafür galt es zu danken. Oder im Vers 10 dann der Höhepunkt, zumindest für die Verse von heute, dass sie hinaufharren, wirklich hinaufharren, Christus entgegen. Auf ihn warten ist auch in Ordnung. Hinaufharren ist etwas mehr, dazu später noch. Also ihr seht, es gibt in diesen Versen hier, es sind ja recht viele, 10 Verse, da könnten wir ja auch mehr Predigten draus machen, das ist keine Frage. Wer mich kennt, weiß das. Ich kann auch in jedes Krümel gehen. Das muss aber nicht sein. Es geht auch mal so ein wenig um den Überblick. Wir wollen ja den Geist der Sache erspüren, um das es hier im ersten Thessalonischer Brief geht, in den ersten beiden Kapiteln. Und ich sage euch mal, warum. Ich habe demnächst eine Wochenendkonferenz zu diesem Thema hier und da übe ich heute bei euch, weil bei euch kann ich mir das leisten. Und dann weiß ich, ob das funktioniert, wenn ich das dann demnächst im Norden machen darf. Gut, also ihr seid sozusagen die Versuchskaninchen, deswegen aufmerksam und wenn irgendwo eine Unklarheit ist, gleich melden. Ihr könnt das bei mir machen, auch reinrufen. Ich bin für alles gewappnet, ist kein Problem. Außerdem sind wir heute unter uns, es fehlen etliche. Und da ihr immer am selben Fleck sitzt, ungefähr, dann weißt du gleich, wer nicht da ist. Ne? Brauchst nur gucken, die da immer so sitzen an der Stelle, die Stühle sind frei. Gut. Ja, also, wir danken Gott, sagt er, alle Zeit. Euch alle betreffend. Wie mache ich das? Also alle Zeit würde ja heißen Tag und Nacht. Das sagt er im Kapitel 3 dann später, Vers 10. Er fleht Tag und Nacht. Oder am Ende des Briefes, da spricht er davon, er betet unablässig, Kapitel 5, Vers 17. Dieses Wort unablässig heißt wörtlich, die normale Übersetzung sagt, unfehlen lassend. Oh, muss man lange drüber nachdenken, aber es ist ja kein Wort, was im Duden steht, aber man kann was damit anfangen. Also unfehlen lassend heißt doch, ohne etwas auszulassen. Also nicht unablässig, jetzt 24 Stunden am Tag, das hat einen anderen Grund, sondern ich lasse nichts aus. Ne? Er sagt ja hier, wir beten für euch alle, ihr Thessalonicher, für euch alle, wir danken Gott für euch alle, wir danken Gott für euch alle, alle Zeit. Du kennst ja, du weißt ja, wie eine Straßenbahn funktioniert. In Frankfurt gibt es ja sowas. Und die hat eine Oberleitung und da geht dann der Bügel da hoch und das ist sozusagen die Verbindung. Also wenn ich alle Zeit für alle danke, unablässig bete, Tag und Nacht und so weiter, wie es Paulus ja sagt, stelle ich mir das so vor, ich habe ständig Verbindung mit Gott. Aber wenn Christus in mir ist und um mich ist, ist ja klar, aber diese bewusste Verbindung, verstehst du? Ich bin ja früher manchmal durch die Gegend gelaufen, so ganz alleine. Und seit das lebende Wort mich gepackt hat, da weiß ich, dass jetzt ist der Bügel an der Oberleitung, verstehst du? Ich habe ständig diese Verbindung. Egal wo ich bin, laufe oder Auto fahre, ich kann immer nach oben gucken und sagen, Herr Jesus, hast du das ewig gesehen? Ne? Oder was soll das? Ne? Und jetzt mach mal ein Danke und all sowas. Also ständig im Gespräch. Du bist ständig im Gespräch. Und das ist so, ist eine Gewohnheit geworden. Das heißt, ich kann keine Straße mehr hoch und runter laufen, ohne in diesem Bewusstsein zu laufen, mein Bügel ist oben an der Oberleitung, ne? Als Straßenbahn. Und das ist eine gewisse Erziehungssache vielleicht auch, oder ein Bewusstmachen. Du musst dir das bewusst machen, dass das so ist. Dann stimmt das, was Paulus sagt. Alle Zeit, Tag und Nacht, unablässig, da fehlt nichts, weil ich bin ständig in Verbindung mit dem Strom da oben. Und so stelle ich mir das vor. Also, ihr seht, es ist spannend. Und jetzt wird auch hier auf das Gebet sehr Bezug genommen, schon im zweiten Vers. In unseren Gebeten machen wir das. Und wenn du die Apostelgeschichte mal aufmerksam liest, stellst du fest, die haben früher auch öfters wohl Gebetsgemeinschaft gehabt. Und da gibt es zum Beispiel den Hinweis in Apostelgeschichte 16, im Vers 13, da gehen die Apostel zum Fluss in Philippi, weil sie vermuten, dass dort eine Gebetsstätte ist. Also dieser Ausdruck in der Apostelgeschichte vermittelt uns das Gefühl, die hatten überall, wo Christen in Gruppen zusammen waren, Orte, wo sie sich getroffen haben zum Beten. Hier in Philippi am Fluss. Ja, wir müssen ja nicht an den Fluss gehen, aber es gibt bestimmt auch Gelegenheiten für uns, das zu machen. Und das ist sicher ganz nützlich, denn wenn, das fällt mir gerade noch ein, hier hätte ich fast vergessen nach meinem Manuskript, als die das mal gemacht haben, Apostelgeschichte 12 wird ja davon berichtet, da waren sie im Haus der Maria und es beteten viele, heißt da. Und was ist da passiert? Apostelgeschichte 12, der Petrus war im Gefängnis, aber nicht mehr lange. Da stand dann plötzlich an der Tür, weil die so viele gebetet haben. Also, verstehst du, diese Gemeinschaftsgebete haben auch Kraft, etwas zu bewirken. Natürlich mit dem Gotteswillen, keine Frage. Aber hier in diesem Fall, Petrus wurde freigelassen. Also, wenn das Thema heute heißt, nach den thessalonischen Versen hier am Anfang des ersten Briefes, dass wir etwas hören, dass wir dann glauben können und anschließend auch entsprechend wandeln, dann dürfen wir uns mal fragen, wie das funktioniert. Und jetzt sagt er im Vers 3, 1. Thessalonicher 1, Vers 3, sagt er, dass sie im Gebet an sie denken. Und was besonders ist der erste Punkt hier? Wir gedenken und danken Gott des Gewirkten des Glaubens. Der Werke des Glaubens oder Glaubenswerke, wie andere Bibeln das übersetzen. Was heißt denn das? Gewirkte des Glaubens. Das ist doch ein Genenhieb für die Grammatik, Freunde. Es gibt nicht viele davon. Also, ein zweiter Fall, Gewirkte des Glaubens. Die Schürze der Mutter. Wer ist denn jetzt größer, die Schürze oder die Mutter? Ne? Also im Genitiv, in der Genitivkette ist immer das letzte Glied das stärkste. Also das, die Schürze der Mutter, ne? Ist das die Mutter? Das Band des Hutes des Vaters, ne? Das ist der Vater. Das Genitivketten kannst du ja ganz lang machen. Ne? Und das letzte in der Kette ist immer das größte. Also die Gewirkten des Glaubens, merkst du das? Die Gewirkten, die Schürze der Mutter, die Gewirkten des Glaubens. Der Glaube hat was gemacht, steht da. Der Glaube hat was gewirkt. Also wir denken an euch, weil er so viel tut. Nee, das steht ja nicht. Wir denken an euch und danken Gott, weil euer Glaube was gewirkt hat. Das steht hier. Und was ist denn das für ein Glaube? Wir haben schon oft hier drüber gesprochen, über den Glauben, die Treue. Galater 2, Vers 16. Sein Glaube, seine Treue, die wirkt in mir. Sein Glaube, seine Treue hat also hier Werke vollbracht, hat gewirkt, das Gewirkte des Glaubens. Das musst du wirklich lesen. Also, Jakobus sagt, und wir haben das auch in dem Lied vorhin etwas gesungen, der Glaube ohne Werke ist tot. Ja, da Jakobus lesen ja viele nicht so gern, vor allem die Pauliner unter uns. Die haben da ein bisschen ein Problem mit, weil der Jakobus so viel vom Tun redet. Der Heinrich Langenberg hat mal gesagt, er spricht von einem Tatzeugnis. Ich finde das gut, den Begriff. Also die Gewirkte des Glaubens, wenn die nicht da sind, wenn du nur schwätzen tust von deinem Glauben und man sieht in deinem Leben nichts davon, dann hat Jakobus recht. Dann ist eben das nicht der Glaube. Der Glaube, von dem die Bibel redet, nämlich der wesenhafte, in uns wirkende Christusglaube oder seine Treue, die bringt natürlich Werke oder Gewirkte hervor. Aber das macht doch nicht ich, sondern der Glaube in mir, der da wirkt. Wenn aber da nichts zu sehen ist, ist der Glaube tot. Doch logisch. Dann hast du den Glauben nicht. Das kann ich als Pauliner auch verstehen. Da muss ich nicht hier extra eine Schule besuchen für. Also, und jetzt lesen wir mal von Paulus zwei Verse in Römer 12. Ich blätter in meiner Bibel, du kannst das auch, wenn du willst. Ist alles freiwillig hier. In Römer 12, in den Versen 3 und 6, da erfahren wir was dann drüber. Wie dieser Glaube wirkt, warum er so wirkt. Römer 12, Vers 3. Denn ich sage durch die mir gegebene Gnade jedem, der unter euch ist, nicht über das hinaus zu sinnen, vorbei an dem, was zu sinnen nötig ist, sondern, am Ende kommt erst der Gedanke, darauf zu sinnen, dass er vernünftig sei, wie Gott einem jeden das Maß des Glaubens zuteilte. Gott hat einem jeden das Maß des Glaubens zugeteilt. Was folgt denn daraus? Im Vers 6 steht das. Im Vers 6 heißt es, da wir aber verschiedene Gnadengaben haben, gemäß der uns gegebenen Gnade, und jetzt zählt eine ganze Menge auf, das erste ist Prophetie. Es sei Prophetie, so, Achtung, gemäß der Proportion des Glaubens. Ich weiß nicht, was bei dir steht, ich kann mir das nicht alles merken. Maß, danke. Gemäß der Proportion des Glaubens. Also wie dein Glaube zugeteilt wurde, Vers 3, gemäß dieser Proportion, gemäß diesem Maß, ist auch die Gnadengabe, die in deinem Leben wirkt. Sagt Paulus, also, wo ist jetzt meine Eigenleistung? Die kannst du einfach mal vergessen. Die Glaubenswerke sind Werke des Glaubens. Das sagt doch das Wort. Genitiv, Stichwort. Also, die Glaubenswerke sind Werke des Glaubens des Christus. Aber hüte dich davor, daraus eine Berechnung zu machen und zu sagen, danke, Galater 2, Vers 20, alles, was ich im Fleisch lebe, lebt der Christus in mir. Ach, die Fehler, die ich mache, sind halt seine Fehler. Das stimmt sogar, aber das ist kein Grund, sich darauf auszuruhen. Verstehst du? Wir müssen hier ganz fein unterscheiden, das sowohl als auch. Die Eigenverantwortung bleibt schon. Die wird ja nicht weggemacht. Aber nochmal, ich komme ja den Paulinern sehr entgegen. Und ihr wisst, warum ich das so sage, weil ich hier viel Erfahrung mit ihnen schon gemacht habe in den letzten 20 Jahren. Also sie sind sehr liebe Brüder, ich schätze jeden Einzelnen ganz besonders wegen seiner Treue. Und wir sollen ja auch für alle beten, machen wir auch. Aber wichtig ist, dass wir nicht vergessen dabei, dass es auch eine gewisse Eigenverantwortung gibt. Aus dem Trost, Philipper 2, Vers 13, ist ja der Text, denn auch diejenigen, die es so sehr meinen, dass sie gar nichts machen müssen, immer wieder auch lesen. Und die anderen, das andere Extrem sind ja die, die alles selber machen wollen. Die sind eigentlich noch schlimmer. Ne? Also die alles selber machen wollen, das ist ja ganz schwer. Und die lesen den Vers 12 allerdings falsch. Sie lesen den, wie es in normalen Bibeln steht. Sie müssen das mal im Griechischen lesen, im Grundtext. Das kann natürlich nicht jeder, ist klar. Da musst du mal eine ganze wörtliche Bibel nehmen. Vielleicht wird es da besser. Also im Vers 13 heißt es, denn Schlussfolgerung, denn Gott ist der Innenwirkende in euch, sowohl das Wollen als auch das Wirken für sein Wohlgefallen. Ja, also, lieber Paulina, du musst gar nichts machen, ne? Weil er macht doch alles. Ja, in Vers 12, da ist der Vers für die andere Seite. Ich lese ihn aber nicht so, damit die recht behalten, weil das stimmt nicht. Sondern hier musst du lesen oder mal zuhören, wie was Paulus ja vorher sagt. Meine Geliebten, wie ihr alle Zeit gehorcht, nicht allein wie in meiner Anwesenheit, sondern jetzt vielmehr in meiner Abwesenheit, lasst eure eigene Rettung herabwirken mit Furcht und Zittern. Mit anderen Worten, lasst Gott an euch wirken. Das ist meine Aufgabe. Das ist das, was ich machen kann. Sonst gar nichts. Ich kann nämlich sagen, nein, ich will nicht. Und dann wäre ich erzogen, bis ich will. Also er wirkt an mir. Ich darf ihn wirken lassen. Das Einzige, wo ich mich weigern könnte, ist dieses Wirken. Und dann wird das auch schlüssig hier, weil im nächsten Vers heißt er, denn Gott ist es, der alles macht. Ja, also wenn du hier liest, wirke deine Rettung mit Furcht und Zittern, das steht nicht dort. Denn Gott ist es, der alles wirkt, hast einen Widerspruch. Also das ist aber kein Widerspruch hier, wäre schlimm, weil man den Vers 12 falsch übersetzt. Das will ich jetzt nicht weiter erklären, dafür haben wir schon ausführlich darüber gesprochen, wer es genau wissen will. Es gibt eine ganz plausible grammatische Antwort drauf. Gut, ich muss aber weitermachen, damit wir hier zum Ziel unserer Betrachtung heute kommen. Also wichtig, was wir gelernt haben, ist unserem Thema. Ich habe gehört, geglaubt und dann kommt der Wandel. Jetzt lerne ich hier bei Paulus in einem Frühbrief, erste Versammlung, ganz am Anfang. Da gab es noch keine Fülle Briefe in Gänsefüßchen, Gefangenschaftsbriefe oder die Briefe, wo sie meinen, manche, dass der Paulus nur ganz besonders viele Erkenntnisse hatte, was ja auch stimmt. Aber deswegen kann man trotzdem Thessalonische lesen, weil das steht ja auch in unserer Bibel drin. Sonst hätte ja Gott gesagt, die können wir alle streichen. Die Frühbriefe brauchen wir nicht, die gehen uns nichts an. Also jetzt lernen wir in den Frühbriefen, dass mein Glaube, den ich geschenkt kriege, der nach Maß zugeteilt ist, jetzt wirkt in meinem Leben. Und dafür darf ich Gott danken. Das ist der Sinn hier. Und dann sagt er weiter, und ja, dank noch für die Mühe der Liebe und für die Mühe des Ausharrens. Ja, Moment mal, macht Liebe Mühe? Ich denke schon, also ich rede es von mir. Ne? Denn Paulus sagt im Epheserbrief, Kolosserbrief, überall hörst du bei ihm, wir sollen Liebe haben zu allen Heiligen, zu allen Heiligen. Wer ist ein Heiliger? Ich auf jeden Fall, weil Gott mich gebraucht. Und wenn dich Gott auch gebraucht, bist du auch ein Heiliger. Ne? Heiliger, nichts mit Heiligenschein zu tun, den manche polieren müssen, warum auch immer. Sondern alles, was Gott benutzt, ist heilig, sonst können wir es nicht benutzen. Also wir werden gebraucht von ihm als Leibesgemeinde zum Beispiel. Oder als Verkünder des Wortes, was immer es ist. Deswegen bist du heilig. Jetzt sollst du alle Heiligen lieben. Da habe ich schon manchmal Mühe, aber ich gebe das zu. Und deswegen hat Paulus recht, er sagt, die Mühe der Liebe, das macht Mühe, alle Heiligen zu lieben. Steht hier, ne? Meine Erfahrung bestätigt das. Karin, ne? Wir haben auch schon im Hauskreis darüber gesprochen und du hast es ja auch so gesehen, das ist gar nicht so einfach. Also das ist Praxis. Gut, und dann heißt noch Mühe des Ausharrens. Ist das auch Mühe? Ja, wir haben vorhin gesungen, ja, auf dem Thron, Herrlichkeit und was es alles gibt. Und dann sagt der Paulus, ja, die Drängnis jetzt ist nichts gegen die Herrlichkeit, die wir erwarten und die künftige Herrlichkeit und. Also es gibt eine ganze Reihe von Hinweisen in den Paulusbriefen, die diese, immer am Anfang des Briefes, erhebt er uns so richtig in den Himmel. Und dann in der zweiten Hälfte oder am Ende, dann kommt, jetzt mach mal und tu mal und streng dich an und so weiter. Und ja, und die Brüder, die gar nichts mehr machen wollen, die lesen immer nur die erste Hälfte vom Brief und die zweite wird wesentlich übersehen. Also versteht ihr, wenn wir das richtig einordnen, dass ich das bewusst aufnehme in mein Leben, weil er es ja macht, gibt es doch einen ganz anderen Geschmack, als wenn ich sage, ich muss es machen oder ich brauche es nicht zu machen, darum geht es überhaupt nicht. Also hier, Mühe des Auslands, macht das Mühe. Ja, wenn der Herr jetzt käme, ne, in dem Augenblick wäre er herrlich, dann müssten wir nicht mal sterben. Dann wird sie gleich verwandelt und wäre es eine Herrlichkeit. Super, ne? Ja, das wünschen wir uns so. Aber denkst du, das wird wahrscheinlich nicht passieren, sondern das dauert noch ein paar Tage. Vielleicht auch noch ein paar Jahre. Also ich bin keiner, der das wegschiebt. Ich hätte es lieber jetzt als nachher. Aber sei nicht enttäuscht, wenn du vielleicht doch sterben musst, weil es noch nicht so weit ist. Und deshalb macht es Mühe, auszuharren. Ausharren heißt so wirklich unten bleiben. Wir bleiben unten, ne? Hier. Wir sind immer noch hier. Da oben ist der Thron und ich bin auch hier. Ich warte auf die Freilösung aus meinem Leib, Römer 8, 23. Und was ist das Ziel? Dass alles in Gott hineinkommt. Und deswegen sagt er, ich danke für die Mühe des Auslands. Wir treffen uns jetzt hier schon 16 Jahre in Büdingen, sonntags früh. So lange im Button ja schon. Wir haben vor 16 Jahren schon über die Entrückung geredet und hatten die nahe Erwartung zum Thema und was weiß ich noch alles. Ja, jetzt sind wir immer noch hier. Ne? Und wie viel Mühe hat das gemacht? Nach Büdingen zu fahren, bei jedem Wetter, dann haben sie hier irgendwelche Veranstaltungen, das ist kein Parkplatz und. Also nur Theater. Ne? Und es wäre doch viel einfacher, wenn das gleich passiert. Nein, wir dürfen unten bleiben. Und jetzt sagt er, das macht Mühe. Und er hat recht. So, noch was ist wichtig. Im Vers 4, 1. Thessalonicher. Er sagt, wir danken Gott für all das, was wir besprochen haben. Und jetzt nehmen wir etwas wahr. Wissen steht wahrscheinlich bei dir. Jetzt nehmen wir etwas wahr von eurer Auserwählung. Wie nehmen wir denn etwas wahr von der Auserwählung der geliebten Brüder und Schwestern? Im 2. Korinther 3, Vers 18, denke ich, gibt es eine Antwort dafür. 2. Korinther 3, Vers 18, wie das funktioniert. Auch über den Vers haben wir hier schon oft gesprochen. Aber es ist ja gut, wenn man es immer wiederholt, um es nie mehr zu vergessen. Wie nehmen wir wahr, dass einer auserwählt ist? Da muss doch das, was wir bis jetzt besprochen haben heute Morgen, was uns Paulus sagen will, zum Tragen gekommen sein. Es muss doch die Gewirkten des Glaubens im Leben des Einzelnen erkennen können. Was sagt Paulus hier? Wir alle aber mit enthülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn widerspiegelnd werden umgestaltet in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie es vom Herrn, dem Geist ist. Also wir gucken Christus an und wie ein Spiegel reflektieren wir seine Herrlichkeit hinein in diesen Kosmos. Das ist das, was hier gesagt wird. Das heißt also, die Gewirkten des Glaubens, das gehörte Wort, was sich im Glauben verwirklicht, kommt durch Wandel zum Ausdruck. Und dieser Wandel, und das ist unser Thema, ist nicht meine Anstrengung, sondern sind seine Gewirkten, die ich ihm sozusagen zulasse in meinem Leben. Ich lasse ihn an mir wirken, nach Philipper 2, Vers 12, haben wir vorhin gelesen. So, und hier bei den Thessalonischen war das so, dass wir hier lesen, von euch ist das Wort herausgekommen, von euch ist euer Glaube herausgekommen. Das Wort lief durch die ganze Gegend, im ganzen Kosmos, dazu später noch ein Wort. Also eine Hafenstadt in Griechenland, eine Hafenstadt am Mittelmeer war der Ausgangspunkt, damit das Wort in der damals bekannten Welt gelaufen ist. Und so sind sozusagen durch dieses Wort und durch die Wirkung des Wortes, durch die Gewirkten des Glaubens, sind die einzelnen Personen markiert worden im Grunde. Also wenn du einer bist, der durch diesen Glauben verändert worden ist, merken das die Leute, mit denen du zu tun hast. Wenn die das nicht merken, ist es ein Grund, mal darüber nachzudenken, woran das liegt. Weil wir deutlich erkennen hier im Wort, dass diese Gewirken des Glaubens den Menschen verändern, sodass andere das merken. Wie sonst hätte das Echo, von dem Paulus hier redet, im ersten Thessalonischen Brief ein Echo sein können? Wie sonst, wenn nicht die Leute gemerkt hätten, dass die Thessalonicher sich geändert haben, und zwar gemäß dem Gotteswillen? Denn im Vers 5, das Evangelium unseres Gottes erging an euch nicht im Wort allein, das ist die andere Seite jetzt, sondern auch in Vermögenskraft und im Heiligen Geist, in viel Vollgewissheit, so wie ihr wahrnahmt, wurden wir bei euch derartige euretwegen. Klingt ein bisschen schwierig, ist aber ganz einfach. Also, die Auserwählung wurde deutlich durch den Wandel, der Folge des Glaubens ist, Gewirkte des Glaubens, weil sie das Wort gehört hatten. Und jetzt sagt er, wie das funktioniert hat. Dieses Evangelium, nämlich diese Botschaft von dem auferstandenen Christus, das ist immer das Zentrum, die Paulus gepredigt hat und seine Mitarbeiter auch, die war sozusagen in Dynamis Gottes unterwegs. Die Vermögenskraft des Evangeliums hat den Menschen verwandelt. Und er sagt noch, und das geschieht im Heiligen Geist. Und voll Gewissheit heißt wirklich im völlig tragen. Also die Vermögenskraft Gottes, schon im Römerbrief ganz am Anfang steht auch, mein Evangelium, von dem ich rede, sagt er, ist begründet in dem auferstandenen Christus, in der Dynamis, der Gotteskraft, der Auferstehung des Christus. Wenn dieser Christus nicht auferstanden wäre, wäre dieses Evangelium zwecklos. Also das ist die absolute Grundlage dafür, dass überhaupt evangelisiert werden kann. Und dieser Geist, wir lesen mal 1. Korinther 2, Vers 4, dieser Geist, von dem man ja auch redet, der die Dynamis Gottes zur Wirkung bringt, macht noch etwas. 1. Korinther 2, Vers 4. Da heißt es hier, und mein Wort und meine Verkündigung, sagt Paulus, waren nicht in überredenden Worten der Weisheit, sondern in Erzeigung des Geistes und der Vermögenskraft, der Dynamis. Die Griechen waren also Leute, die ja gut schwätzen konnten und viel wusste, war ein toller Kerl. Und wer das nicht konnte, taucht halt nichts. Die haben ja auch zu Paulus gesagt, war der Schwätzer. Oder wenn der schreibt gewaltige Briefe, aber wenn der hier ist, kannst du vergessen. Ne? Also der konnte offensichtlich nicht so doll reden wie so manche Rhetoriker von ihnen. Und jetzt sagt er hier, er muss ja den Korinthern immer eine Begründung liefern, dass er doch Apostel ist, war eine ganz schlimme Versammlung. Da sagt er, mein Wort, sagt das all den Schwätzern da, ne? Mein Wort und meine Verkündigung sind nicht solche überredenden Worte. Ich bin ja kein rhetorischer Künstler, darauf kommt es überhaupt nicht an. Sondern hier geht es um den Geist Gottes. Der Geist Gottes hat Dynamis, Gottes Vermögenskraft, das wirkt. Da kannst du stottern beim Predigen, das spielt überhaupt keine Rolle. Wenn diese Dynamis beim Verkündiger des Wortes vorhanden ist, spielt die Rhetorik und die Äußerlichkeit keine Rolle, auch wenn ich heute Morgen Schlips dran habe. Das ging auch ohne. Aber verstehst du, es kommt nicht aufs Äußere an, nicht auf die geschliffene Rede. Ist zwar schön, wenn das einer kann, ich höre das auch gern. Aber der Inhalt ist wichtig und noch viel wichtiger das Lebenszeugnis. Was nutzt die Predigt, wenn du genau weißt, der Typ da vorne, was der erzählt, das lebt ja nicht. Dann kannst du heimgehen, das bringt nichts. Also hier, und das sagt Paulus den Korinthern und an anderen Stellen auch. Also meine Predigt sagt er, da ist Geist Gottes drin, er macht das. Ich habe viel mehr gearbeitet als ihr alle, aber nicht ich, sondern die Gnade Gottes, die in mir wirkt und so weiter. Also immer, Paulus sagt immer, diese Leistung ist eine Gottesleistung, um die es hier geht. Der Geist verwandelt das Wort des Evangelisten in die Dynamis Gottes. Und das geht nur, wenn er einer ist, dazu will ich nachher noch was sagen, der auch ernst macht in seinem Leben mit dem, was er glaubt. Weil das ist ganz entscheidend. Und deshalb sagt Paulus hier noch im Vers 5, 1. Thessalonicher 1, die Verse, um die es heute Morgen geht, das Ganze geschieht auch in vieler Vollgewissheit. Dieses Wort Vollgewissheit heißt eigentlich wirklich völlig tragen. Er verwendet das öfter. Er redet vom völlig Tragen des Glaubens. Er redet vom völlig Tragen der Erwartung. Also wenn ich die Erwartung habe, über die wir auch schon in Verbindung mit dem Lied vorhin gesprochen haben, dann bin ich getragen in dieser Erwartung. Und dann kann ich auch unten bleiben und ausharren. Es gibt auch noch das Getragensein und Verständnis und andere Dinge. Also getragen werden von dieser Gewissheit, die das Evangelium vermittelt. Darum geht es. Und das kann nur der vermitteln, der selber eben ein solch Getragener ist. Und deswegen sagt er hier, der schwierige Satz am Ende vom Vers 5, wir wurden bei euch derartige. Also auch wir, die Apostel, Paulus und seine Mitarbeiter, sind geworden, das heißt, sie haben sich verändert. Sie sind durch die Gemeinschaft der Geschwister verändert worden. Jetzt überlege mal genau, wenn du hier schon viele Jahre sitzt und vielleicht auch im Hauskreis, wie war das vor 10 oder 15 oder 20 Jahren? Wie hast du damals geglaubt, gelebt, dich mit deinen Brüdern umgegangen, wie auch immer? Und wie ist das heute? Und wenn ich das von mir sagen kann, und vielleicht auch vom Reinhold, der erträgt das, wenn ich das mal so mache, weil wir jetzt schon so lange nebeneinander sitzen, auch im Hauskreis, seit 1992, ne? Und wir haben uns beide gewaltig verändert. Und das ist so, ne? Das haben nicht wir gemacht. Wir können ja gar nichts, ne? Ich bin paulinisch, sondern die Gewirkten des Glaubens. Wir sind gewachsen, wir haben uns verändert, wir sind andere geworden. Wir wurden derartige euretwegen, sagt er hier zu den Thessalonischen. Also wir haben mit euch Umgang gehabt und haben euch das alles erzählt und dabei haben auch wir uns verändert. Und das, darauf kommt es an. Wenn wir immer zusammenkommen und gegenseitig uns ermuntern, zusprechen und so weiter, werden wir uns auch ändern. Das ist so. Das kann hoch und runter gehen, spielt keine Rolle. Wir werden uns ändern, bitte.
Das wird nie langweilig.
Ja, genau. So ist es. Aber wir müssen darauf achten. Okay, dann im Vers 6, ich will ein Stückchen weitermachen. Da sagt er dann, auch ihr wurdet unsere Nachahmer. Das ist ja die Folge dann. Also wir haben uns verändert bei euch, aber ihr habt euch auch geändert. Ihr wurdet unsere Nachahmer und die des Herrn. Empfangend das Wort mit viel Drängnis, mit Freude des Heiligen Geistes. Ja, wieder so ein Widerspruch, ne? Oder so eine Schizophrenie, könnte man fast sagen. Also wir sind erstmal die Nachahmer. Ihr seid unsere Nachahmer. Dürfen man das? Soll man Leuten nacheifern? Ja, wenn sie treu sind im Wort, natürlich. Ihr seid unsere Nachahmer geworden und die des Herrn. Er sagt, ich bin Nachahmer Gottes. Ihr seid Nachahmer Gottes, Epheser 5,1. Also immer dieses Nachahmen ist in der Schrift mehrfach bezeugt, schon mindestens 7 Stellen davon. Hier. Und wir können Gott nachahmen, Christus und Menschen, sofern sie treu sind, in den einzelnen Versammlungen. Das ist schriftgemäß bezeugt. Und jetzt finden wir hier in den Versen 6 bis 8 3 Merkmale der Thessalonicher. Eben, sie sind Nachahmer, habe ich gerade gesagt. Dann kommt Vorbilder, Typen. Und als drittes, sie sind der Ausgangsort des Echos des Evangeliums. Das sind gewaltige Dinge, die Paulus hier den Thessalonichern sagen kann, obwohl sie doch eine Frühversammlung sind. Und jetzt sagt er hier noch, und das Ganze geschieht in Drängnis, viel Drängnis, aber mit Freude. Ja, da freust du dich über Drängnis, also menschlich gesprochen bin ich da nicht so begeistert von. Aber es gehört beides offensichtlich zusammen. Warum denn? 2. Korinther 4, Vers 17 wäre die Antwort. Und ich bin sicher, dass ihr das kennt. 2. Korinther 4, Vers 17. Da sagt uns Paulus, denn das momentane Leichte, stell dir vor, das momentane Leichte unserer Drängnis bewirkt uns, gemäß Übermaß und hinein in Übermaß ein äonisches Gewicht von Herrlichkeit. Weil wenn das so ist, okay, dann kann die Drängnis zunehmen. Hast du gemerkt? Er sagt, das, was wir hier erleben, ist etwas Leichtes. Er ist geschlagen worden, er ist gesteinigt worden, er hatte Schiffbruch, er war im Gefängnis. Sagt er, ist was Leichtes. Hast du schon Steinigung, Schiffbruch, Gefängnis? Ich war bloß im Gefängnis. Also nichts Besonderes. Also dieses Leicht unserer Drängnis bewirkt ein äonisches Gewicht von Herrlichkeit. Diese Herrlichkeit wird sozusagen in den Äonen vollendet, kommt darin zum Ziel. Also eine gewaltige Herrlichkeit wird gewirkt. Denk an den Diamanten, Kohlenstoff, schwarzer Dreck, wird durch großen Druck zu einem herrlichen Diamanten. Und genau das passiert mit dem Glauben. Also sagt er hier, das ist in Ordnung, ihr Thessalonicher, ihr könnt euch darüber freuen, ihr habt auch Drängnis gehabt und diese Drängnis wirkt Herrlichkeit. Und deswegen freuen wir uns im Herrn, nach dem Philipperbrief, wie lange? Alle Zeit. Freut euch im Herrn alle Zeit. Freut euch in den Leiden. Freut euch in den Drängnissen. Nicht an den Drängnissen, an den Leiden. Da habe ich keine Freude. Aber ich weiß, wenn mir das passiert, hat das seinen Sinn. Vers 7, Schlussfolgerung, 1. Thessalonicher 1, Vers 7. Weil das so ist, sagt er hier, deshalb seid ihr nun Vorbilder geworden für alle Glaubenden in Mazedonien und Achaia. Die wurden Vorbilder für alle Glaubenden. Thessalonischer Frühbrief, ganz am Anfang der Verkündigungstätigkeit, etwa 15 Jahre nach der Auferstehung Jesu. Typen steht da. Weißt du, was ein Typ ist? Nicht, was wir heute unter Typ verstehen, komischer Typ oder so. Also ein Typ, früher gab es die Schreibmaschine, wo man so drauf haben musste, und dann ging oben der Hebel aufs Papier, und dann hast du den Typ auf dem Papier wieder entdeckt. Also je nachdem, was da an dem Typenrad und an dem Typenhebel für ein Zeichen war, das war dann auf dem Papier. Also das ist ein Typ, etwas Prägendes, etwas, was etwas verändert, verstehst du? Heute sind die Leute darauf aus, bombastische Veranstaltungen zu erleben. Mammut-Gottesdienste, Supervision, Power Night und was da alles gibt. Vergiss die ganzen Worte. Also, aber da sagt die Bibel nichts von, sondern sie spricht vom Typ, vom einzelnen Typ. Ihr seid Typen geworden. Nämlich das persönliche Lebenszeugnis des Einzelnen ist es, was auf den Einzelnen wirkt. Also wenn du mit so einem Typen zusammenkommst, dann musst du verändert werden. Gott, du zu sagen, den Typ auf dich drauf drücke und anschließend hast du was von dem. Das ist ein bisschen ähnlich. Das ist die Wirkung des Evangeliums. Das ist die Wirkung der Gotteskraft, der Dynamis am Einzelnen. Nicht Massenveranstaltungen und was weiß ich. Als ich von meiner hineingeborenen Religion sozusagen ausgegliedert wurde, ich muss das ein bisschen höflich ausdrücken, da habe ich auch gedacht, man müsste die Welt bewegen und jetzt muss ich das, was diese Religion gemacht hat, muss ich jetzt besser machen und größer und schöner. Da habe ich von geträumt. Ich war ja auf großen Kongressen und habe da auch hier und da mal was sagen dürfen vor 10.000 Leuten und habe die Verwaltung mitgemacht. Also ich weiß nicht, was so riesen Sachen organisiert. Und da habe ich gedacht, so, das wäre was, noch richtig vom Wort und mal die Massen bewegen. Und so, da habe ich davon geträumt damals, ehe ich euch kannte. Und dann nach und nach, als das Leben der Worte mich verändert, dann habe ich gemerkt, was ein Unsinn. Ne? Darauf kommt es doch gar nicht an. Und das ist genau der Punkt, um den es auch hier geht. Dieser prägende Typ musste werden, dürfen, können, sollen, was weiß ich. Also das Leben der Worte verändert dich dahin. Du wirst ein solch prägender Typ, wenn du auf dem Wort gegründet bist. Und dann kannst du dieses Evangelium, von dem Paulus hier redet, auch in der wortgemäßen Form weitergeben, dann wirst du zu einem prägenden Typ ohne Überredungskünste. Wir haben es gerade gelesen. Wichtig ist natürlich, dass es auch heilsgeschichtlich passt, dass der Prediger auf dem Wortgrund steht, dass du nicht was erzählst, was gar nicht im Wort steht. Unser Evangelium heißt, Gott bringt alles zum Ziel. Das ist das Evangelium. Wenn einer predigt, die meisten bleiben verloren, dann ist das kein Evangelium. Das ist eine Schreckensbotschaft. Die steht auch nicht in meiner Bibel. Da fehlt auch die Dynamis Gottes. Das ist kein prägender Typ. in der Dynamis Gottes, sondern vielleicht in der Dynamis des Gegenspielers, weil er der Meinung ist, je mehr Leute das glauben, umso mehr habe ich auf meiner Seite. Also wir müssen aufpassen, was wir reden. Das Wie ist zweitrangig. Es geht um den Inhalt und es geht darum, dass dadurch die Gotteskraft wirkt, wenn ich ein solcher Typ bin. Gut, Vers 8. Denn von euch her ist das Wort Gottes heraus erschollen. Du hast vorhin ein anderes Wort gelesen bei dir. Habe ich vergessen, guck nochmal bitte. Nicht allein in Mazedonien, Vers 8, und in Achaia, sondern an jedem Ort ist euer Glaube, der zu Gott herausgekommen ist, nochmal langsam, ja, der zu dem Gott herausgekommen, der Glaube, sodass wir nicht Bedarf haben, etwas davon zu sprechen. Also euer, das Wort ist von euch heraus erschollen.
Erschallt,
ja, auch gut. Also das hat was mit Echo zu tun. Das hat was mit Echo zu tun. Du rufst einmal, Echo, dann geht das hin und her. Also viele Male. Das ist wie, wenn du was sähst und du erntest ein Vielfaches. Also wir haben das Wort verkündet, wir sind ein solch prägender Typ. Und dann läuft das Wort durchs Land, sagt Paulus, wie ein Echo. Das hat sich verbreitet. Was ist denn passiert? Die waren doch in Thessalonich, Apostelgeschichte 17, kannst du die Geschichte nachlesen. Die waren in Thessalonich und da haben die schlauen Religionsleute von den Juden, die haben dann gesagt, diese Männer, Paulus und seine Mitarbeiter, haben den ganzen Erdkreis aufgewiegelt. Heißt es da, boah, Moment mal. Also das war am Anfang der Predigtätigkeit des Paulus. Das war ganz am Anfang. Da sagen die schon, die haben den ganzen Erdkreis aufgewiegelt. Eben weil, wie der Vers 8 gesagt, dieses Wort, was die verkündet haben, durch die Lebensart der Thessalonicher wie ein Echo sich verbreitet hat. Da haben die anderen Leute gesehen, was ist denn mit denen los? Und jetzt denk mal an dein Leben. Denk mal an dein Leben. Und ich denke an meins, weil ich habe das auch erlebt. Wenn du nur vom Glauben redest, ich glaube an Jesus, boah, dann sagen die Leute, glaub du ruhig, ist halt ein kleiner Irrer, was soll's. Wenn du aber auch noch machst, was da geglaubt wird, wenn du Taten folgen lassen kannst, wenn die Gewirkten des Glaubens wirken, dann wird's gefährlich. Dann sagen die Leute, weg mit dem. Mit dem wollen wir nichts zu tun haben. Dann wirst du ausgestoßen und. Ich sehe ja etliche, denen das passiert ist. Und mir ist auch so gegangen. Denk mal an Daniel, seine drei Freunde. Die sollten das Standbild anbeten. Und wer das nicht macht, kommt in den Feuerofen. Was haben die gesagt, die drei Jungs? Die haben gesagt zum König, Moment, wir beten das nicht an. Und unser Gott kann uns aus dem Ofen retten. Der kann uns rausholen. Aber wenn er das nicht macht, beten wir das trotzdem nicht an. Verstehst du? Die haben ernst gemacht. Die haben mit ihrem Glauben ernst gemacht. Wenn du mit deinem Glauben ernst machst, werden die Leute plötzlich wach. Da sagen die, oh, was ist denn das? Und da wollen die mit dir nichts mehr zu tun haben. Spötzen kannst du davon. Vergiss es. Aber wenn es auch noch machst, dann wird es gefährlich. Und jetzt lernen wir hier von den Thessalonichern. Die haben das gemacht. Und die Leute haben sich aufgeregt. Da gab es einen Aufruhr in der Stadt Thessalonich. Da haben die gesagt, die Leute wiegeln den ganzen Erdgas auf. Die sagen, eure jüdischen Gesetze kannst du vergessen. Das war von gestern. Ne? Jetzt ist Jesus auferstanden. Die Dynamis der Auferstehung wirkt. Sag das mal zum Religionisten. Vergiss dein Glaubensbekenntnis oder was du da alles hast. Deine Sakramente. Ich kenne mich bei euch nicht so gut aus. Bei euch, Entschuldigung, in den Gemeinschaften und Kirchen, wo ihr mal gewesen seid. So muss ich das sagen. Weil bei uns gab es sowas nicht. Da gab es andere schreckliche Sachen. Also, was ich damit sagen will, ist, wenn du ernst machst, kriegst du Ärger. Und das musst du vorher wissen. Das hat Jesus seinen Nachfolgern gesagt. Er hat gesagt, wenn du mit mir gehst, hast du nicht mal eine Ruhestätte, wo du deinen Kopf hinlegen kannst. Also wenn du mit mir gehst, kriegst du Ärger. Es gibt da auch das Evangelium, komm zu Jesus und dann geht's dir gut. Und ja, ich weiß nicht, ob das immer so gemeint ist, wie es gesagt wird, müsste man prüfen. Aber eins steht fest, wer mit seinem Glauben ernst macht, verändert sein ganzes Leben. Da wird alles anders. Und Etliche von euch haben das erlebt, ich bin sicher, und wir haben ja auch schon öfter drüber gesprochen. Und jetzt wollen wir in Römer Kapitel 10 mal ein paar Verse lesen, die das, worum es heute Morgen geht hier, in Römer Kapitel 10, 14 bis 18, zum Ausdruck bringen, weil wir hier erkennen, wie dieser Weg vom Hören über den Glauben zum Wandel funktioniert. In Römer 10 erkennen wir, dass das Wort, die Lebensgrundlage auch dieses Evangeliums ist. Das heißt ja, jedoch sage ich, hören Sie überhaupt nichts? Ja doch, Ihr Schall ist ausgegangen hinein in das ganze Land und Ihre Reden zu den Enden der bewohnten Erde. Das war etwas später, also es hat immer noch funktioniert. Jedoch sage ich, hat Israel es nicht gewusst? Schon Mose sagt, ich werde euch zu Eifersucht reizen aufgrund einer Nichtnation. Ich merke es auch gerade, aber es hätte auch gepasst. Also wir gucken nochmal die anderen Verse an. Weil du siehst, das ist live, ne? Also 10 habe ich gesagt, Vers 14 bis 18. Ja, genau. Nochmal. Wie sollten Sie sich daher auf den berufen, an den Sie nicht glauben? Wie aber sollen Sie an den glauben, von dem Sie nicht hören? Wie werden Sie auch hören, ohne zu herolden? Wie aber sollen sie herolden, wenn sie nicht ausgesandt sind? So wie geschrieben worden ist, wie lieblich sind die Füße derer, die Evangelium des Guten verkünden. Jedoch nicht alle gehorchen dem Evangelium. Denn Jesaja sagt, Herr, wer glaubt dem von uns Gehörten? Demnach ist der Glaube aus dem Gehörten, das Gehörte aber durch Rede Christi. Den anderen Vers habe ich schon gelesen. Also, merkst du das, wie das geht? Ja? Hören, glauben, und dann kommt die Wirkung des Glaubens und diese Wirkung sehen die Leute, mit denen du Umgang hast. Und das ist der Weg, der auch hier bei den Thessalonischen eindeutig bezeugt ist. Vers 9, denn sie selbst verkünden uns betreffend, welche Art Hineinweg wir zu euch hatten und wie ihr euch von den Götzen weg zu dem Gott gewendet habt, und jetzt wie Sklaven im Leben den wahrhaften Gott dient. Ich will zu diesem Punkt 1. Johannes lesen, 1. Johannes 5, die Verse 20 und 21. Das hat einen Grund, einen ganz bestimmten, weil in diesen Tagen, Wochen, Monaten sehr viel auch über die Göttlichkeit Jesu Land auf, Land ab gestritten wird und wie auch immer. Also Paulus sagt hier, ihr habt euch von den Götzen weg zu dem wahrhaften Gott gewendet. Der Johannes sagt, wie das geht und wie der Weg ist. Er sagt hier, Johannes in 1. Johannes 5, 20, 21, wir nehmen aber wahr, dass der Sohn Gottes eintraf und uns eine Denkart gegeben hat, auf dass wir den Wahrhaftigen erkennen. Darum ging es um den wahrhaften Gott, von dem die Thessalonicher und zu dem sie sich hingewandt haben. Es steht hier noch, wie das funktioniert. Und wir sind in dem Wahrhaftigen. In wem sind wir denn? In seinem Sohn, Jesus Christus. Dieser ist der wahrhaftige Gott und äonisches Leben. Kindlein, bewahre dich selbst vor den Idolen. Also, der Weg hinein in den Vater führt durch den Sohn. Der Weg in das Gottesherz geht durch den Sohn. Sie haben sich weggewandt von den Götzen hin zum wahrhaftigen Gott. Was war die Grundlage? Evangelium der Auferstehung Jesu Christi. Immer und überall. Bei jeder Predigt sagt das Paulus. Das war das Zentrum der Verkündigung. Und durch diesen Christus bist du auch in dem wahrhaftigen Gott. Und das ist das Ziel. Und wenn wir das in unser Leben hineinnehmen dürfen, dann passiert auch das in deinem und meinem Leben, was hier im Vers 10 steht, der letzte Vers für heute Morgen, dass wir hinaufharren auf den Sohn. Wir harren hinauf aus dem Sohn und der kommt vom Himmel, um dann auch noch, jetzt muss ich es nochmal richtig lesen, wir harren hinauf auf deinen Sohn, der aus dem Himmel kommen soll, welchen er aus Erstorbenen erweckt hat. Das ist ja das Zentrum der Verkündigung des Paulus. Und der uns jetzt aus dem kommenden Zorn birgt. Zwei Dinge sind ja wichtig. Dass sie nachharren auf den Christus ist keine neutestamentliche Sache, in diesem Sinne schon, aber grundsätzlich nicht. Weil schon von den alten Glaubensmännern wurde gesagt, im Hebräerbrief kannst du es zweimal lesen, sie hatten auf die zukünftige Stadt, sie hatten auf den himmlischen Ort, also sie haben nach oben geguckt. Der Abraham, sagt Jesus, sah meinen Tag. Und der Petrus in seiner Rede in Apostelgeschichte 3, der sagt, alle Propheten haben diese Tage verkündet. Also im Alten Testament ging die Blickrichtung auch nach oben. Der einzige Unterschied war, die Rechtsgrundlage, um das zu verwirklichen, war noch nicht gelegt, nämlich die Auferstehung Jesu, sein Tod und seine Auferstehung. Jetzt hier bei den Thessalonischen war das klar. Sie haben hinaufgeharrt, dem Sohn entgegen, der sie aus dem kommenden Zorn wirbt. Und hier, das will ich abschließend jetzt auch nochmal sagen, gibt es ja zwei Versionen der Deutung. Die einen sagen, ja, wir werden weg vom Zorn geborgen. Das steht sogar in Römer 5, Vers 9. Und die anderen sagen, nee, wir werden aus dem Zorn geborgen. Das steht hier. Wenn du ein klares Bild der Heilsgeschichte hast, wenn du weißt, dass der Leib des Christus bei der siebten Posaune vollendet ist, Offenbarung 11 und 10 und 11, 11 Vers 15 genau, und 10 Vers 7, wenn du weißt, dass wann die siebte Posaune bläst, zeitlich, nämlich in der Mitte der letzten danielischen Jahrwoche, nach Daniel 2300 Abende und Morgen vom Ende dieses Äons. Damit weißt du auch, dass Mitternacht nicht am Beginn der letzten Jahrwoche ist, sondern später. Aber egal, also die siebte Posaune bläst in der Mitte der letzten danielischen Jahrwoche. Von diesem Zeitpunkt an ist der Leib des Christus vollendet. Was ist denn vorher? Die Entrückung ist ja wahrscheinlich schon 3,5 Jahre früher. Aber zwischen der Entrückung und der Vollendung des Leibes sind eben noch 3,5 Jahre. Bleibt bei der Zahl. Was passiert denn in dieser Zeit? Da kommen noch Glieder an den Leib des Christus dran, sonst wäre er ja schon 3,5 Jahre vorher vollendet. Die Offenbarung sagt uns aber, er ist erst in der Mitte vollendet. Das Geheimnis Gottes ist vollendet bei der siebten Posaune. Also gibt es welche, die vorher an den Leib des Christus drankommen. Sie sind sozusagen weg vom Zorn geborgen. Und es gibt welche, die aus dem Zorn heraus geborgen werden. Jetzt bin ich wieder so einer, der beides sieht. Jetzt kriege ich wieder Schläge von beiden Seiten. Aber das macht mir nichts aus. Weil die einen sagen, nee, wir kommen nicht in den Zorn. Und die anderen sagen, natürlich kommen wir da rein, weil wir werden ja rausgeboren. Und wir lernen aus der Schrift eindeutig, es gibt beides. Also, wer nun wohin gehört, das ist Gottes Sache, da müssen wir abwarten. Wir glauben einfach, dass es so ist. Gut, zusammenfassend von heute Morgen können wir also Folgendes feststellen. Es betrifft ja die ganze Heilsgeschichte. Wir haben gelernt von den Thessalonischern, dass wir das Wort hören, dass wir es dann glauben dürfen und anschließend ordentlich wandeln. Das Ganze ist aber keine Eigenleistung, sondern wir haben gelernt, es sind Gewirkte des geschenkten Glaubens, also letztlich sein Wirken. Und wenn wir das wissen, dann dürfen wir völlig getragen sein, voll gewiss, völlig getragen sein in dieser Erwartung, nämlich darauf zu warten oder hinaufzuharren, dass wir erleben dürfen die Freilösung aus unserem irdischen Leib und, wie wir in dem Lied gesungen haben, mit Christus auf dem Thron zu sitzen. Und in dieser Gewissheit mag der Herr uns stärken und sein Wort uns segnen. Amen.